Die Botschaft, die ich mitbringe, ist auch nicht so ganz gut genießbar. Das sage ich gleich vorweg. Generationsgerechtigkeit, da denkt man ja immer an die intergenerationelle Frage, aber ich werde Sie heute überraschen mit der intragenerationellen Problematik der Generationsgerechtigkeit. Die ist nämlich das, was in Deutschland im Augenblick die Gemüter bewegt, weil Deutschland Weltmeister in Sachen Kinderlosigkeit ist. Der Begriff der Kinderlosigkeit ist ja häufig mit Emotionen befrachtet, weil es so nach Moral und Biologie klingt. Ich will den nur sozialökonomisch gleich deklinieren. Für den Vortrag heute hier wird das sich aber auf die lebenslange Kinderlosigkeit konzentrieren und nicht die Kinderlosigkeit, die wir in Form der Eltern erwachsener Kinder ja auch ins Auge fassen müssen, wenn wir von Kinderlosigkeit reden, wenn wir sozialökonomisch an die Frage rangehen. Also kurz und gut, in Deutschland haben wir eine Entwicklung, die ich als doppelte Kinderarmut charakterisiere. Die Geburtenzahl ist von 1964 bis heute von 1,4 Millionen pro Jahr auf 700.000 zurückgegangen. Glatt halbiert. Glatt halbiert. Und trotz dieser Kindereinbußen, die wir da haben, hat Deutschland das unglaubliche Wunder fertiggebracht. Die materielle Kinderarmut gemessen an der Sozialhilfebedürftigkeit beziehungsweise seit 2005 Hartz IV auf das 16-fache zu steigern. Wir hatten 1964 jedes 75. Kind unter 7 Jahren zeitweise oder auf Dauer in der Sozialhilfe. Im letzten Jahr war es jedes 5. Kind insgesamt und bei den Kindern unter 4 war es jedes 4. Und zwar trotz den, wie uns die Politik jedes Jahr nicht müde wird zu erzählen, trotz den gehörigen Erhöhungen des Kindergeldes, der Einführung des Elterngeldes und so weiter und so fort. Also ein Vorgang, der weltweit einmalig ist. Und die Folgen sehen wir mittlerweile in einer höchst dramatischen Weise. Wir haben nämlich eine massive kollektive Alterung. Mittlerweile sind die Jahrgänge über 50 bereits in der Mehrheit der Wählerschaft vertreten, also stellen die Mehrheit der Wählerschaft und das Medianalter, also diese Linie, wo auf der einen Seite die Leute alt sind und auf der anderen jung und der Median teilt das genau in der Mitte, also älter als das Medianalter sind die Hälfte und jünger auch. Das wird innerhalb der nächsten 15 Jahre um etwa 7 Jahre steigen, von heute knapp 42 auf dann knapp 50 Jahre. Und diese sogenannte demografische Entwicklung, die Politik nennt uns ja in der Debatte um diese Fragen immer den Begriff der demografischen Entwicklung, ohne zu sagen, was das genau ist, diese demografische Entwicklung. Die besteht nämlich aus mehreren Faktoren und so wie es öffentlich diskutiert wird, denkt man, dass es allein die Veränderung der Mortalität ist, also die Verlängerung der Lebenserwartung. Dem ist aber nicht so. Wenn man die Dinge genau anschaut, stellt man fest, dass von den 3 Faktoren einer demografischen Entwicklung, die wesentlich ins Auge zu fassen sind, nämlich Migration, Mortalitätsveränderung und fehlende Kinder, die fehlenden Kinder in Deutschland mit fast 70% Faktorgewicht entscheidend sind. Und das, was wir als kollektive Alterung bezeichnen im Rahmen dieser demografischen Entwicklung, führt zu enormen Lastenzuwächsen in der Renten-, Pflege- und Krankenversicherung und bei den Pensionen. Die Situation sieht in Deutschland so aus, dass wir steigende Rentenbeiträge haben. Sie werden in den nächsten 10 Jahren um etwa 4 bis 5% steigen. Das sind die offiziellen Berechnungen. Und gleichzeitig sinkt aber auf breiter Front das Rentenniveau unter das Niveau des Existenzminimums, also der Sozialhilfe. Und dass das für Unruhe sorgt, Das ist kein Wunder. Wir wissen in Deutschland aus den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass folgender Satz gilt: Wenn die Rente wackelt, rast der Mob. Den Aufstieg der Nazis kann man zu einem guten Teil auch damit erklären, dass diese soziale Unsicherheit die Alten erfasst hat. Wenn man Existenzängste im Volk hat, dann macht das empfänglich für Extremisten. Die Demokratie und der Sozialstaat, das ist sozusagen das, was man im Auge behalten muss, sind siamesische Zwillinge. Wenn der eine stirbt, brauchen wir ein Doppelgrab, weil dann auch der andere erledigt ist. In der Politik wird nun Entwarnung gegeben. Die Entwarnung, die ich Ihnen jetzt erzähle, stammt von dem verantwortlichen Sozialminister der 1970er Jahre in der sozialliberalen Koalition, Herbert Ehrenberg. Herbert Ehrenberg hat gesagt, das ist doch alles nicht so schlimm, wenn die alten Quotienten, die Last der Alten und damit der sogenannte Altenquotient, die Beziehung der Alten zu den jungen Erwerbstätigen, wenn der steigt, denn gleichzeitig müssen wir ja viel weniger für die Kinder ausgeben und der Gesamtlastquotient bleibt gleich. Ich habe ihm in einer Diskussion mal die Geschichte erzählt von unserem alten Kutscher von dem Kinderheim in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Der hatte ein zu kurzes Bein und der hat immer gesagt, Kinder, guckt mich nicht so an. Das linke Bein ist zwar zu kurz, aber das rechte ist dafür umso länger. Das ist die Logik von Herrn Ehrenberg gewesen. Am besten hätten wir überhaupt keine Kinder mehr. Aber das soll Ihnen mal verdeutlichen, wie politisch an solche Fragen rangegangen wird. Da wollte man nicht richtig ran. Naja, und der nächste Sozialminister, der dann unter Kohl 16 Jahre von 1982 bis 1998 das Ruder in die Hand nahm, war Norbert Blüm. Und Norbert Blüm hat immer gesagt zu dem Kinderschwund, das ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn es auf Kinder ankäme für die Rente, dann müssten ja die Inder das beste Rentensystem haben. Die schlichten Beweise, es gibt ja mathematische Beweise dafür, dass die beste Wohlfahrtssicherung in einer Reproduktion von zwei Kindern pro Paar besteht, die waren ihm völlig unbekannt. Stattdessen setzt er voll auf die Produktivitätsentwicklung und sagt, früher hat ein Bauer ungefähr 10 Menschen versorgt, heute versorgt er 100. Was er vergisst ins Auge zu fassen, ist allerdings die Tatsache, dass in dieser bäuerlichen Wertschöpfungskette natürlich eine unendliche Fülle an weiteren Beteiligten ist, vom Hoffeger in der Landwirtschaftsmaschinenfabrik Fendt bis zur Kassiererin in der Billerkasse. Das sind hunderte von Arbeitsteilungsschritten, die daran beteiligt sind, sodass diese Produktivitätssteigerung so stark, wenn man genau hinguckt, auch nicht ist. Aber das Wichtigste ist, jetzt kommen wir gleich wieder zur Familie, dass eine alternde Bevölkerung keine Innovationspotenziale mit sich bringt. Die Innovationspotenziale, die wir für Produktivitätssteigerung brauchen, die kommen nämlich aus der fluiden Intelligenz der jüngeren Leute. Die Alten haben eine kristalline Intelligenz. Die sind in der Lage, Dinge zu beurteilen und einzuschätzen und die Zusammenhänge sich klar zu machen. Von denen haben wir reichlich in Deutschland, aber von der fluiden Sorte, von den Jungen, da fehlen uns mittlerweile unglaublich viele Köpfe. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Fußballspiel, wo wir auf dem Feld 5 Feldspieler und 6 Schiedsrichter haben. So ein richtig spannendes Spiel kann sich da wohl kaum entwickeln. Also Produktivität, was ich sagen will, ist das Ende einer Bedingungskette, die in den Familienhaushalten mit lernfähigen Kindern beginnt. Wenn die Familienhaushalte die lernfähigen Kinder nicht auf die Beine stellen, dann wird die ganze Kette von Anfang an nicht vernünftig zu Ende kommen. Und das ist die Situation, die wir in Deutschland haben. Wir haben eine richtige Bildungskatastrophe, die so manifest ist, dass zwar die deutschen Politiker darüber nicht öffentlich reden wollen, wohl aber hatten wir bereits Besuch von einem Sonderbeauftragten für Bildung von den UN im Jahre 2006 und 2007, Herr Werner Munoz, der nur fassungslos seinen Bericht dann schließlich vorstellte im Jahre 2007, und bewirkt hat das natürlich gar nichts. Man hat sich nur darüber aufgeregt, dass sich ein Mensch aus Costa Rica anheischig macht, über deutsche Bildungspolitik herzuziehen, in ziemlich wüster Weise, und er hat recht. Denn wir wissen, dass etwa 20% der Schulabgänger in Deutschland funktionelle Analphabeten sind. Die können nicht richtig, die beherrschen die Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens nicht in einer Weise, dass sie als Hilfsarbeiter später auf dem Arbeitsmarkt Verwendung finden würden. Das heißt, sie werden langfristig, und mittlerweile haben wir über 7,5 Millionen von denen, sie werden langfristig die Last, die wir mit den Alten haben, noch verstärken, ohne dass sie auf der anderen Seite sozusagen sich mit ins Zeug legen kann. Das entspricht im Übrigen einer Beobachtung, die man fast gleichzeitig gemacht hat, nämlich eine massive Zunahme von Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern, die in die Schule eingeschult werden. Bei den Untersuchungen hat man festgestellt, dass etwa ein Drittel der Kinder in Deutschland mit 6 Jahren bereits therapiebedürftig sind. Nur ein kleines Datum am Rande: Der Ritalinverbrauch in Deutschland hat sich von 1994 bis 2014 in 20 Jahren von 30 Kilogramm, die über die Apothekentische wanderten, auf 1800 Kilogramm glatt versechzigfacht, obwohl die Jahrgänge mit den Kindern immer kleiner geworden sind. Das heißt, das ist ein Problem, was wirklich zunimmt in exponentieller Weise. Die Politik setzt nun aber auf Krippen und sagt: Erstens brauchen wir Krippen, damit ein modernes Familienleben gelebt werden kann, denn Frauen wollen beides, sie wollen den Erwerb und sie wollen die Kinder, und das geht nur mit Krippen. Da sind wir in Deutschland ein super Studienobjekt, denn wir haben in Deutschland ja die DDR dazu gekriegt. Und in der DDR ist die Krippenausstattung traditionell die beste in der Welt gewesen. Und in der DDR hatten wir mit der Geburtenrate auch schon so unsere Probleme. Sie war etwas höher als in Westdeutschland, aber dazu gehörte dann ein Riesenpaket an Familienbegünstigungen. Man kriegte zum Beispiel eine Wohnung als junger Mensch am leichtesten, indem man ein Kind kriegte. Dann kriegte man auch eine Wohnung. Und das hat dazu geführt, dass die Ostdeutschen sehr viele Erste und dann Einzelkinder hatten, aber nicht mehr. Also diese generative Zukunft, die da von Krippen erwartet wird, die wird sich nicht einstellen. Ganz im Gegenteil, stellen wir fest, dass wir in Deutschland die höchsten Reproduktionsraten, also die größte Gebärfreudigkeit haben in den Herrgottswinkeln in Bayern und im katholischen Ostwestfalen. Also in Gegenden, wo es so aussieht, dass die Menschen noch relativ intakte und dichte Familienbindungen haben, wo die Eigenheimquote hoch ist und wo sozusagen auch ein katholisches Milieu herrscht. Da haben wir die höchsten Geburtenraten in Deutschland. Nicht dort, wo wir die höchsten Krippenzahlen haben. Ich könnte Ihnen jetzt mal so einige Faustdaten nennen. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben wir 400 bzw. 500 Krippenplätze pro 1000 Kinder. Und da liegt die Geburtenrate mit 1,23 am niedrigsten in Deutschland. In Bayern, in den Herrgottswinkeln im östlichen Westfalen, haben wir eine Krippendichte vor ein paar Jahren noch gehabt von 15 auf 1000 und eine Geburtenentwicklung von 1,5 Netto-Reproduktionsrate. Also das zum Thema Krippen. Was man von Krippen auch erwartet hat, ist, dass sie sozusagen dieser negativen Bildungsentwicklung vorbeugen. Und da wusste man allerdings schon aus früheren Untersuchungen, dass es Probleme mit der sozialen Kompetenz bei Krippenkindern gibt. Seit dem letzten Jahr 2015 und dem Kongress des Deutschen Jugendinstituts wissen wir, dass auch die intellektuellen Fertigkeiten von Kindern wie Sprachfertigkeit und alles andere nicht durch Krippen etwa verstärkt werden, sondern im Gegenteil eine Negativentwicklung zu konstatieren ist. Jetzt fragt man sich natürlich, warum leistet sich ein Land, was so auf hochqualifizierten Nachwuchs angewiesen ist wie Deutschland, eine solche Entwicklung? Und ich will versuchen, Ihnen mal einige Gründe zu nennen. Wir haben mit Sicherheit angesichts dieser Entwicklung uns mal Rechenschaft abzulegen, ob nicht tatsächlich dieser fundamentale Mangel einer repräsentativen Demokratie hier am Werk ist, der in der Staatstheorie unter dem Begriff des Forsthoffschen Paradoxons diskutiert wird. Herr Forsthoff war ein Staatsrechtslehrer, über den ich hier nicht weiter was erzählen will. Er war nämlich ein schwerer Nazi, aber nicht doof. Der Herr Forsthoff hat festgestellt, dass in dieser repräsentativen Demokratie die Interessen, die einen starken gesellschaftlichen Patron haben, Gewerkschaften, Industrieverbände, auch Kirchen, dass die ihre Interessen gut durchsetzen können. Aber die allgemeinsten Probleme, die eine Gesellschaft hat, die fundamentalsten, da wo es wirklich um gesamtgesellschaftliche Fragen geht, die werden in diesen Gesellschaften systematisch untergebuttert. Und warum? Weil die Verwirklichung des allgemeinsten Interesses natürlich den vielstimmigen Chor auf den Plan ruft, der seine Einzelinteressen gefährdet sieht. Das ist sicherlich ein wichtiger Grund. Der zweite Grund ist die Verstärkung sozialer Asymmetrien. Gesellschaften sind anders als Natursysteme, keine Systeme, die von selbst ins Gleichgewicht pendeln, wenn da mal ein Ungleichgewicht eingetreten ist. Will sagen, wenn wir ein solches Ausmaß an Kinderlosigkeit haben, dann tendiert das eben dazu, noch mehr Kinderlosigkeit hervorzurufen. Das sind selbstverstärkende Bedingungsketten, die letztlich nur durch den Zusammenbruch des gesellschaftlichen Systems zum Ende gebracht werden. Die dritte Ursache, die man ins Auge fassen muss, die aber für die politische Behandlung des Problems ganz wesentlich ist, ist die Semantik. Die Begriffe, die wir benutzen, bringen den Leuten nicht das bei, worum es eigentlich geht. Wir reden über die Rentenversicherung, um nur ein, aber das wichtigste Beispiel zu nehmen. Demografische Entwicklung hatte ich ja schon vorhin. Aber die Rentenversicherung ist ein so gedankenlos benutzter Begriff und der transportiert ja unheimlich viel. Gedankenlos ist er deswegen, weil man versichern kann, nur die Abweichung eines Falles von der sozialen Norm. Als das Kind bei Bismarck seinen Namen kriegt, da lag die allgemeine Lebenserwartung bei 70 Jahren und das Renteneintrittsalter bei 40 Jahren. Das konnte man versichern, weil es die Ausnahme von der sozialen Norm war. Heute ist es umgekehrt, das lässt sich nicht versichern. Es ist ein reines Versorgungssystem und wir müssen uns fragen, wie wir die Verteilung da vernünftig hinkriegen. So begreift das aber der einzelne Versicherte nicht und es wird ihm von der Politik ja immer anders dargestellt. Er denkt, es sind meine Beiträge, die mein Alter sichern. Und das ist ein verheerender Effekt, weil es dazu führt, dass das Bewusstsein vollkommen verschwunden ist, dass unsere Zukunft durch niemand anderes gesichert wird als durch die Nachwuchsgeneration. Stattdessen wird das Individuum zum Maß aller Dinge. Und das ist der Urgrund dieser individualistischen Gesellschaft mit ihrer extremen Rücksichtslosigkeit gegenüber den Bedürfnissen der Nachwuchsgeneration. Das liegt nach meiner Überzeugung begründet in der Semantik. Und da gibt es unendlich viele Begriffe, die ich Ihnen hier erklären könnte, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, wo wir auch anfangen müssen, eine Reform zu machen, nämlich mit einem Großreinemachen der Semantik. Die Begriffe müssen alle ausgemerzt werden, damit die Leute das kapieren. Falls Sie Schwierigkeiten haben, sich damit vertraut zu machen, was Semantik bedeutet und ihre Wirkung für die gesellschaftliche Architektur. Vielleicht ein kleines Beispiel aus der Wirklichkeit. Laufenburg ist ein kleiner Ort am Oberrhein. Der hat eine Schweizer Seite und eine deutsche Seite. Und über den Rhein führte nur eine schmale Brücke. Und jeden Morgen und jeden Abend kamen die Pendlerströme vor dieser Brücke in die Staus rein. Und da hat man sich entschlossen, eine neue Brücke zu bauen, die diese Staus auflösen sollte. Von der Schweizer Seite und von der deutschen Seite hat man die Pläne abgestimmt. Und dann hat man gebaut und in der Mitte des Flusses lagen plötzlich die Anschlussstücke 60 Zentimeter vertikal auseinander. Da war was los. Die Deutschen haben die Schweizer beschimpft, die hätten von Präzisionsarchitektur keine Ahnung. Die Schweizer haben zurückgeschimpft und dann hat man nach der Ursache gesucht und das war schlicht und einfach folgende. Die Schweizer beziehen die Fundamentalgröße NN, normal 0, auf das Mittelmeer und die Deutschen auf den Atlantik und diese Meere sind 60 Zentimeter auseinander. Ja? So viel zur Semantik. Man muss sich das immer klar machen, dass die Begriffe für die Architektur fundamental sind. So, die Familienpolitik hätte die Einsichten jener Menschen beherzigen sollen, die in den 1950er Jahren die deutsche Nachkriegssozialpolitik konzeptionell entwickelt haben. Die haben nämlich gesagt, das Neue in dieser Zeit, auf das wir uns einrichten müssen, ist, dass die Familien als Träger der Sicherung komplett ausfallen infolge der Kriegsereignisse. Und wir haben anders als vor dem Kriege und im letzten Jahrhundert mittlerweile über 50%, 60, 70, 80%, heute sogar 90% der Menschen, die von Löhnen und Gehältern leben. Und Löhne und Gehälter sind was? Sie sind Markteinkommen, die individualistisch verengt nur den einzelnen Träger der Arbeitskraft sehen und nicht die Frage lösen, wie viel Mäuler jeweils von dem Arbeitsentgelt zu stopfen sind. Das heißt, in der primären Einkommensverteilung sind die Familien immer im Nachteil und es wäre Sache der sekundären Einkommensverteilung, hier gegenzusteuern und genau das Gegenteil passiert in Deutschland. Warum? Weil das riesengrößte Umverteilungssystem, die Sozialversicherung, nämlich 1:1 auf den Löhnen aufbaut und die Beiträge nicht zwischen Eltern und Nichteltern unterscheidet, sondern von allen dieselben Beitragssätze verlangt, mit der Konsequenz, dass der Nachteil aus der Verteilung des Marktes in der Verteilung des Staates verdoppelt wird. Und da muss man nur wissen, dass die Sozialbeiträge sich von 1960 bis heute glatt verdoppelt haben, mit einer Multiplikationswirkung der Belastung für Familien je nach Größe. Und dann ist das Rätsel der doppelten Kinderarmut gelöst. Das ist das zentrale Problem. Und jetzt müssten Sie in Ihren Mappen einen horizontalen Vergleich haben, auf den ich noch gerne kurz eingehen möchte. Da sehen Sie nämlich den ganzen Irrsinn des deutschen Systems. Horizontaler Vergleich 2016 bei 35.000 Euro. Ich wäre auch dankbar für einen, jawohl, super. Und da sehen Sie verschiedene Spalten, ledig und verheiratet, zwei Kinder. Also wenn wir uns den Ledigen angucken, dann stellen wir fest, Brutto, Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. Und der kriegt kein Kindergeld, der Ledige. Der hat dann netto 22.073 Euro. Und dann gucken wir uns mal an, was das steuerliche Existenzminimum für einen Ledigen in Deutschland ausmacht. Das sind nämlich 8.652 Euro. Das Resultat ist, dass dieser Single nach Deckung all seines lebensnotwendigen Bedarfs im Existenzminimum, frei verfügbar 13.421 Euro behält. Und mit den gleichen Daten, Durchschnittseinkommen 35.000, zwei Kinder, können wir das im Einzelnen verfolgen. Da gibt es keine Kirchensteuer mehr, keinen Solidaritätszuschlag, aber Krankenversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung sind identisch. Bei der Pflegeversicherung haben wir einen geringeren Betrag zu bezahlen, nämlich 88 Euro weniger. Und das ist die Konsequenz des berühmten Beitragskinderurteils zur Pflegeversicherung. Da hat das Bundesverfassungsgericht nämlich mal gesagt, die Kindererziehung ist für die intergenerationell verteilenden Systeme genauso viel wert wie Geldbeiträge. Und ob der Gesetzgeber das richtig umgesetzt hat, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall ist das die Konsequenz, dass die Familien in der Pflegeversicherung geringfügig weniger belastet werden. Die Familie kriegt dann 4.560 Euro Kindergeld. Es bleibt ein Nettoeinkommen von 30.197 Euro. Und verglichen mit dem Existenzminimum, was der Staat einer solchen vierköpfigen Familie im Steuerrecht zubilligt, stellen wir fest, dass diese Familie mit einem Soll von 1.603 Euro die Jahresrechnung abschließt. Das heißt, eine Durchschnittsverdienerfamilie mit zwei Kindern erreicht mit ihrem Nettoeinkommen, obwohl das Brutto groß genug wäre, nicht einmal mehr das Existenzminimum. Und warum? Weil der sogenannte Sozialstaat, ausgerechnet der, unter dieser Piratenflagge läuft das Ganze, dass die Leute überhaupt nicht merken, was gespielt wird, weil jeder denkt, das sind doch Solidarsysteme. Ausgerechnet bei diesen Systemen läuft die schlimmste Umverteilung zulasten von Familien. Die Sozialversicherung hat ja einen Belastungstarif, der regressiv ist, weil nämlich die Beitragsbemessungsgrenze dazu führt, dass je höher die Einkommen sind, weit über die Bemessungsgrenze hinaus, desto geringer sind relativ die Beiträge. Und Familien leiden unter dieser allgemeinen Ungerechtigkeit natürlich am meisten, weil bei ihnen prinzipiell die Einkommen geringer sind. Und deswegen machen wir in Deutschland diese Aktion Elternklagen, weil die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes regelmäßig wie feuchter Kehricht entsorgt wurden und die Politik sich darauf verlassen konnte, dass das für die nächsten 10 Jahre Ruhe schafft, denn so lange dauert es im Schnitt, bis man wieder in Karlsruhe ankommt. Und jetzt haben wir aber 3.000 Kläger, die in Staffeln jeweils dann aufgeboten werden können, um das Problem in Karlsruhe auf den Tisch zu legen.